Kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Viele Fragen sind im Zusammenhang mit dem US-Einsatz im Iran noch offen. Wurden tatsächlich alle relevanten Atomanlagen vernichtet, wie die US-Administration der Welt weismachen will? Oder hat der Iran doch noch viele Waffen versteckt? Und kommt es jetzt zum großen Chaos im Iran? 90 Millionen Einwohner hat das Land. Wenn es wirklich zu einem Regimesturz kommen könnte es wieder eine Massenflucht in Richtung Europa geben. Ja, und war das, was Trump jetzt angeordnet hat, ein kluger, überlegter Schachzug oder war das wirklich ein Schlag mit unkalkulierbarem Risiko? Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Das zweite ist Schulschluss in Österreich. Die Regierung ist etwas mehr als 100 Tage im Amt. Wie ist eigentlich die Performance von Stocker und Co.? Was macht die Außenministerin? Macht sie einen guten Job oder doch nicht. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Medienunternehmerin und Express-Herausgeberin Eva Schütz.
Und schönen guten Abend.
Ja, unseren Blogger Gerald Gross in der Steiermark. Heute via Zoom bei uns. Ja, gleich die erste Frage an Sie, Frau Schütz. Das, was jetzt passiert ist in den vergangenen Tagen, das beschäftigt die ganze Welt. Diplomatie spielt eigentlich momentan überhaupt keine Rolle mehr. Die Politik scheint überhaupt ausgeschaltet zu sein. Es regiert das Gesetz des Stärkeren. Zuerst Stärke zeigen und danach nach Friedenslösungen suchen. Ist das der Weg, wie die Welt regiert werden kann? Was meinen Sie?
Ja, offensichtlich ist das zurzeit so, aber das ist, glaube ich, auch dieser sehr speziellen Situation im Nahen Osten geschuldet, wo einfach der Eskalationsmechanismus durch die Brutalität, mit der die Hamas auch diesen Überfall auf Israel gestartet hat, in die Höhe gefahren ist und natürlich auch der nicht unbedingt immer eindeutig auf Israels Seite stehenden Positionierung in der UN zu verdanken, dass man da vielleicht auf die internationalen Organisationen, die bis jetzt immer Vermittlerfunktion hat, nicht mehr in dieser Form zurück greift und dass natürlich Israel überhaupt kein Interesse hat und eigentlich sollte die gesamte Welt kein Interesse daran haben, dass die Iranis eine Atomwaffe herstellen können. Ich meine, man darf nicht vergessen, der Iran sagt jetzt mittlerweile ganz eindeutig und das seit Jahren das sehr explizit, die Vernichtung Israels ist ein erklärtes Ziel. Dass man da jetzt relativ schnell handelt und nicht mehr unbedingt auf Diplomatie setzt, das finde ich ist schon nachvollziehbar. Dieser Konflikt wird eben sehr, sehr brutal geführt. Und diplomatische Vermittlungen sind da wahrscheinlich auch schon aus Zeitgründen nicht mehr unbedingt angebracht.
Trotzdem hat Europa es versucht. Es waren ja die Außenminister von Deutschland, von Großbritannien und Frankreich in Genf. Man hat mit dem iranischen Außenminister beraten. Herausgekommen ist dabei nichts. Und parallel dazu hat Trump losgeschlagen. Er hat Stärke gezeigt. Unterstreichen Sie das, Herr Gross?
Wir leben in einer Stunde der Wahrheit, würde ich sagen, und zwar in der Wahrheit der sogenannten Doppelmoral europäischer Außenpolitik. Ich rekapituliere die letzten 3 Jahre. Gegen Moskau will man Raketen und Panzer schicken, am besten Soldaten in die Ukraine. Und wenn es nach manchen Außenpolitikern von Stotter, Annalena Baerbock bis zum nunmehrigen Außenminister, bis zum Kanzler Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, bis hin zu Herrn Stocker geht, dann möchte man am liebsten die Atombombe über dem Kreml zünden. Aber wenn man frauenverachtende, homosexuelle, tötende, Israel vernichtende, Oppositionskritiker ausschaltende Mullahs gegenüber sich stehen hat, dann begrüßt man diese in Genf mit Handkuss, mit Tee und Keksen. Das nur mal zur moralischen Verwerflichkeit und Doppelzüngigkeit der sogenannten europäischen Eliten. Und damit bin ich beim Endergebnis. Daher spielt Europa keine Rolle mehr. Europa hat keinen Standpunkt. Man kann nicht einerseits Händchen halten mit dem Herrn Zelensky im absoluten und totalen Krieg gegen Russland, aber auf der anderen Seite gegenüber den Mullahs, den Mördern, den Oberhäuptern des weltweiten islamistischen Terrorismus, Hegs und T-Diplomatie zeigen. Also das passt vorne und hinten nicht zusammen. Und daher würde ich sagen, scheißt Donald Trump auf die Europäer einen großen Haufen, im Übrigen auch auf die UN, und sind solche Instrumente, die die letzten Jahrzehnte gegolten haben, nicht mehr en vogue. Warum? Weil jene, die diese Instrumente noch immer in Händen halten, Heuchler geworden sind. So, und so einfach ist die Geschichte. Daher führt Israel seinen Krieg gegen den Iran. Im Übrigen, da bin ich bei Eber Schütz, einen Krieg im Übrigen, der die atomare Gefahr des Irans auf die gesamte Welt, also auch auf uns, begrenzen soll. Und die USA steigen ein, wiewohl ich hier das dann doch ein wenig skeptischer sehe. Warum? Weil jedes Mal, wenn die USA ihre Finger im Spiel gehabt haben, wir Europäer die Idioten waren und Millionen von Flüchtlingen bekommen haben. Das war beim arabischen Frühling in Libyen so, das war in Ägypten so, Stichwort Sturz des Herrn Mubarak, das war in Syrien so, das ist im Irak so, wo Saddam Hussein gehen musste, Millionen von Kindern und amerikanischen Waffen gestorben sind. Bumm, hat es gemacht über ihren Schädeln. Da hat keiner vom Völkerrecht gesprochen. Aber auch hier zeigt sich, wir leben in Wahrheit in einer verrückten Welt und es wird auch an einem heutigen Abend sehr schwer, eine Sendung mit einem einheitlichen Standpunkt zu bestreiten in einer Welt, wo Standpunkte ohne dies nichts mehr zählen.
Ja, offensichtlich muss jeder US-Präsident einen Krieg beginnen. Donald Trump hat ja im Wahlkampf versprochen, er wird der Präsident des Friedens sein. Er wird keinen Krieg beginnen. Er wird alle Kriege stoppen. Ja, jetzt schaut es anders aus. Er ist eingestiegen in einen Krieg, wo keiner sagen kann, wie wird das enden? Wird es wirklich ausreichen, dass man einmal einen massiven Militärschlag richtet? Frau Schütz, wie beurteilen Sie das und haben Sie eigentlich Angst davor, dass das wirklich eskalieren könnte?
Naja, Angst sollte Europa schon haben, dass es eskaliert wird, wie der Gerald Groß vorher richtig ausgeführt hat. Die Flüchtlingswellen, die diese Konflikte immer bedingt haben, die gehen natürlich nicht in die USA und die gehen alle nach Europa. Und da wird Europa sich eine Positionierung überlegen müssen, wie man mit dieser potenziellen Flüchtlingswelle jetzt umgeht. Aber spannend, glaube ich, ist die Frage, was man nun tatsächlich auch im Iran erreichen möchte. Möchte man, das ist das vordergründige Ziel, die atomaren Anlagen, die potenziell auch Atomwaffen herstellen könnten, möchte man die zerstören oder möchte man mittelfristig einen Regimewechsel im Iran herbeiführen? Weil eins dürfen wir nicht vergessen, wir haben jetzt zwar öfter gesehen, die Menge oder eine Masse an Menschen, die gegen die USA demonstrieren, aber es gibt auch eine große Menge an Menschen, nämlich die Aufgeklärten, die Jungen, die Frauen, die sich schon seit Jahren gegen dieses Kopftuchgebot zur Wehr setzen. Wir erinnern uns an den Fall vor 4 Jahren, wie ein junges Mädchen von diesen Schergen des Regimes ermordet worden ist, umgebracht worden ist, zu Tode gefoltert worden ist, weil sie dieses Kopftuch nicht tragen wollte. Also es gibt schon im Iran auch eine Mehrheit oder zumindest eine große Menge an Bevölkerung, die dieses Mullah-Regime, das ja extrem repressiv vorgeht und extrem freiheitseinschränkend mit diesen Garden, die den Menschen tyrannisieren, terrorisieren, Foltergefängnisse etc., Lager, die das nicht mehr haben wollen und die schon bereit sind, glaube ich, sich gegen dieses Regime auch zur Wehr zu setzen, die das auch schon über Jahre jetzt hinweg tun, halt mit nicht so großem Erfolg, weil dieses Regime sehr, sehr brutal ist und jetzt sind sie auch wieder ein bisschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerückt, weil dieses Mädchen damals eigentlich bestialisch ermordet worden ist, da war die Öffentlichkeit wacher, man hat dem Geschehen dazu geschaut, dann ist das wieder ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Also man darf nicht vergessen, nicht der ganze Iran möchte dieses Mullah-Regime, da gibt es schon auch eine große Widerstandskraft dagegen.
Ja. Sehe ich genauso wie Eber Schütz. Es steht für mich außer Frage, dass das iranische Regime ein Schreckensregime ist. Es steht für mich außer Frage, dass dieses iranische Regime, und ich war in Teheran, als absolutes Staatsziel Nummer 1 ausgegeben hat, einen Nachbarstaat, in dem Fall einen weiteren, nämlich Israel, tilgen zu wollen, auslöschen zu wollen. Es steht für mich außer Frage, es ist eine Diktatur, es ist ein Gottesstaat. Sie stehen an der Spitze der Hisbollah, der Hamas. Sie finanzieren weltweit den Terror, sie sind Terrorpaten und sie sind im Übrigen für mich nicht vergleichbar, zumindest die letzten 20 Jahre nicht vergleichbar mit der Berechenbarkeit anderer Despoten, für die ich zwar kein Verständnis gehabt habe, aber dessen Sturz ich sehr kritisch sehe. Saddam Hussein war für uns in Europa berechenbar. Muammar Gaddafi war ein Partner sogar in Europa, ist in Rom ein- und ausgegangen, in Paris ein- und ausgegangen, in Berlin wurde überall empfangen. Mubarak war ein Verbinder zwischen der islamischen Welt und der israelischen Welt, der jüdischen Welt und hat großen Anteil daran, dass dieses Pulverfass nicht schon früher in die Luft gegangen ist. Also das iranische Regime ist seit 20 Jahren kein Partner mehr von uns. Hinter mir steht im Übrigen hier ein gemeinsames Foto, das ich in Iran mit Mohammad Khatami gemacht habe, mit dem 5. Staatspräsidenten des Irans. Das war ein aufgeklärter Liberaler, von Studenten getragener. Er war auch ein Diktator, aber er wollte das Land reformieren. Die letzten 20 Jahre ist die Steinzeit zurückgegangen. Da steht für mich alles außer Frage. Und jetzt zu dem Regime Change, über den wir gerade diskutieren. Ein Regimewechsel kann nur vom Iran aus folgen. Ich warne davor, wenn sich die USA oder wer auch immer, auch Israel, für das ich größtes Verständnis habe, sich einbilden, von außen einen Regimewechsel zustande zu bringen. Dann igeln sich nämlich die Menschen sofort ein. Es bildet sich eine Wagenburg-Mentalität. Eigentlich leidende, unter dem Regime leidende Menschen empfinden plötzlich Solidarität mit ihren eigenen Peinigern, weil sie sagen, wir lassen uns vom Ausland nicht diktieren, wie unser Staatssystem ausschaut. Das heißt, wenn es zu einem Regimewechsel kommt, dann muss der Regimewechsel vom Volk des Irans, von den Persern selbst ausgehen. Dann kann das funktionieren. Wenn, glaubt die USA, hier etwas herbeiführen zu können, dann haben wir den Next Lost Country nach Libyen, nach Irak, nach Syrien, dann haben wir das nächste Land durch westliche Moral und Intervention ruiniert. Ich lehne das iranische Regime zutiefst ab, aber wie gesagt, ich gehe jetzt nicht mit dem Bettler Stecken tauschen.
Ja, aber andererseits, wenn Sie sagen, Sie lehnen diese Regime ab, was hätte die Welt, in dem Fall jetzt die Amerikaner, tun sollen? Das Regime lassen, wie es ist? Genauso im Zusammenhang mit Saddam Hussein und mit Muammar Gaddafi, der berechtigterweise hofiert wurde wegen des Öls. Was soll man mit solchen Regimen tun, Herr Groß?
Nichts. Im Zweifelsfall nichts. Denn jedes Land ist für sich selbst verantwortlich und jedes Land organisiert sich auch selbst. Ich halte von dieser Politik des Westens mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger unsere durchaus unterstützenswerten westlichen Werte mit dem Vorschlaghammer der Kalaschnikow und ein paar Raketen zu predigen für den falschen Weg. Wo kommen wir denn hin? Wir haben gute Werte, wir haben Demokratie, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Pluralität, wir haben Minderheitenrechte. Auf das können wir stolz sein. Wir sind ein aufgeklärter Kontinent, beginnend aus Voltaire heraus. Wir haben uns säkularisiert. Auch auf das können wir stolz sein, wenngleich auch hin und wieder Werte und Identität verloren gegangen ist. Aber wo kommen wir denn hin, wenn wir mit unseren durchaus guten Werten, die wir im Übrigen selbst alle nicht leben, wie Heuchler, dann im Übrigen missionarisch im Rahmen eines Kreuzzuges überall hin marschieren und sagen, du, das darfst du nicht mehr Diktatur sein. Jetzt musst du europäische Werte, jetzt musst du westliche Werte annehmen. Was ist denn passiert? Wir haben den gesamten Nahen Osten und Nordafrika in Schutt und Asche hinterlassen mit unserer Missionierungsglobalisierung unserer Werte, die wir vollzogen haben. Noch einmal, das iranische Regime ist eine Gefahr für Israel. Dass die iranischen Atomanlagen ausgeschaltet werden, ist für mich vollkommen klar. Dass die Gefahr für Israel gebannt werden muss, ist für mich auch vollkommen klar, weil es ist wie in einer Duellsituation. Es gewinnt am Ende der, der als erster schießt und am besten trifft. So, und ich will nicht, dass die Iraner zuerst auf Israel mit einer Atomrakete zum Schießen anfangen, weil dann wird Israel keine Reaktion mehr zeigen, weil es Schutt und Asche ist. Das ist für mich außer Zweifel. Nur, wie sich das iranische Volk selbst organisiert, das ist Sache des Irans. Ich würde mir auch wünschen, wenn der Sohn des Schabach-Levi wieder zurückkommt und die Führung des Landes übernimmt, wenn er die Kraft dazu hat. Aber er braucht die Unterstützung des eigenen Volkes. Wo komme ich denn hin, wenn ich plötzlich weltweit organisiere, Marionetten zu installieren? Mir ist am Ende, und das sage ich bei der Gelegenheit, mir ist der berechenbare Despot Saddam Hussein am Ende lieber gewesen, auch der berechenbare Despot Muammar Gaddafi, als die Rebellenkämpfe, diese Islamistenaufmärsche, die wir jetzt im Irak und in Libyen sehen. Zwei Länder, die komplett vernichtet sind, die kein Staatssystem mehr haben, nicht einmal mehr autokratisches. Die haben gar nichts mehr, die leben von der Hand in den Mund. Das kann ja nicht die westliche Moralkeule gewesen sein.
Ja, das ist die eine Frage und deshalb ist die Situation eben so heikel und so hochbrisant. Denn viele fragen sich, war das ein großes Risiko, was Trump hier getan hat, oder gibt es da vielleicht doch einen Plan dahinter? Was meinen Sie, Frau Schütz?
Ich glaube nicht, dass es ein großes Risiko war. Er ist einfach Israel hier beigesprungen, um diese atomaren Aufbereitungsanlagen des Irans zu vernichten. Die USA hat da einen gezielten Schlag ausgeführt, wie erfolgreich der war. Das wird man sehen, natürlich von Trump als extrem erfolgreich dargestellt. Ich glaube, die US-Behörden halten sich mit ihrer Beurteilung noch ein bisschen zurück. Die Wahrheit wird man erst dann, wird man wahrscheinlich erst relativ spät wissen. Aber es ist ja auch keine Kriegserklärung der USA gegen den Iran gewesen. Die USA sind Israel hier beigesprungen, um diese atomaren Aufbereitungsanlagen zu vernichten. Und ich glaube, das macht Sinn und eigentlich sollte da schon die gesamte westliche Welt ein Interesse daran haben. Deswegen verstehe ich auch da die Europäer nicht ganz, dass der Iran, der eben durch dieses sehr restriktive Mullah-Regime, sehr konservative Mullah-Regime geführt wird, keine Atomwaffen bekommt. Das ist ja eigentlich im Interesse von uns allen, wahrscheinlich am stärksten im Interesse von Israel, aber durchaus auch im Interesse von Europa, dass ein solches Land, das ganz deutlich Werte lebt, und da bin ich auch Geralds groß Meinung, man kann ihnen jetzt keine liberale Demokratie überstülpen, aber was wir schon können, ist, dass wir uns vor Angriffen aus dieser Sphäre schützen, dass wir dafür sorgen, dass es dort keine Atomwaffen gibt. Da wären wir eigentlich alle gut beraten, uns da mehr oder weniger zu engagieren. Israel hat sich engagiert, klar, die haben auch den größten Druck, die USA sind ihnen beigesprungen, zumindest jetzt einmal mit einem Schlag, und ich glaube auch, die Europäer sollten zur Kenntnis nehmen, dass es auch in ihrem Interesse ist, wenn der Iran keine Atomwaffen hat.
Aber auf der anderen Seite führt Israel jetzt einen fast Vier-Fronten-Krieg. Auf der einen Seite gibt es das Desaster in dem Gazastreifen, 40 Kilometer lang, 16 Kilometer breit. Dann auf der anderen Seite gibt es die Houthi-Rebellen im Jemen, dann die Hisbollah im Libanon und jetzt auch noch der Iran. Folgt Amerika und vor allem auch die ganze Welt nicht so sehr dem, was Israels Premier Benjamin Netanyahu vorgibt?
Herr Groß, ja, das ist ja ein Zusammenhang. Der Iran finanziert ja sowohl die Hisbollah, der Iran finanziert die Hamas, der wird vermutlich auch seine Finger mit den Hutu-Rebellen im Spiel haben, weil der Iran einfach diesen islamistischen Terror finanziert und Hisbollah und Hamas sind eindeutig und nachgewiesenerweise vom Iran aus finanziert. Also ich würde das jetzt nicht nur als Vier-Fronten-Krieg sehen, das ist schon etwas, was zusammenhängt, und ist der Iran entsprechend geschwächt und sind diese Finanzierungsquellen einmal versiegt, dann wird sowohl die Hisbollah als auch die Hamas sehr, sehr schnell und sehr deutlich auch an Stärke verlieren. Also ich glaube schon, das ist schon ein Zusammenhang, der relativ offensichtlich ist, und sozusagen jetzt einmal das Ursprungsland anzugreifen, aus dem die Finanzierung all dieser Terrororganisationen kommt, abgesehen davon, dass man nicht möchte, dass der Iran eine Atomwaffe produzieren kann, das macht, glaube ich, strategisch schon Sinn, wenn man einfach sagt, man schneidet zum Beispiel auch der Hisbollah einmal die Finanzierungsquellen ab, weil der Libanon, die Regierung des Libanons, ehrlicherweise kann gegen diese Terrororganisationen überhaupt nichts tun. Die sind ihnen militärisch ja so weit unterlegen, dass die überhaupt keine Möglichkeit haben. Die eigene Bevölkerung möchte diese Hisbollah loswerden, aber es geht einfach nicht, weil die militärischen Mittel dazu nicht haben und auch offenbar die finanziellen Mittel nicht.
Ja, trotzdem, Herr Groß?
Ja, ich habe es ja schon einmal gesagt. Außenpolitik orientiert sich an der Innenpolitik. Das heißt, welches innenpolitische Interesse habe ich, um Außenpolitik zu tun? So, ich habe folgendes innenpolitisches Interesse. Mein innenpolitisches Interesse stammt natürlich aus der Historie heraus. Das heißt, ich habe eine besondere Schutzverpflichtung gegenüber dem jüdischen Volk. Warum? Weil wir einen besonderen historischen Vernichtungsdrang gegenüber diesem Volk brutalst und katastrophal ausgelebt haben. Das heißt, aus dieser Historie heraus ergibt sich eine besondere Verantwortung. Vor allem für das jüdische Volk, in dem Fall für Israel. Das Zweite ist, Israel ist eine Demokratie, der Iran ist es nicht. Die Hisbollah und die Hamas sind es auch nicht. Dritter Punkt, der islamistische Terror betrifft uns auch in Österreich. In Villach hatten wir unlängst einen großen Terroranschlag mit einem Opfer. Ein junger Bursche gemessert durch einen Islamisten. In Wien hatten wir einen großen Terroranschlag. Und vor 10 Jahren hatten wir eine sogenannte Amokfahrt in Graz von allen R. der in Wahrheit ein Terroranschlag war und von der damaligen Landesregierung vertuscht worden ist. Denn diese damalige Landes- und Stadtregierung wollte nicht, dass dieser Akt der Gewalt als Terroranschlag klassifiziert wird, weil man nicht international mit dem Terror und dem Namen Graz in Verbindung stehen wollte. Daher wurde das vertuscht. Das heißt, wir haben drei einzigartige Terroranschläge. Dazu haben wir jede Woche ausgewählt, quer durch Österreich, irgendwelche Islamisten, die uns das Leben schwer machen, Frauen massakrieren oder mit der Machete und mit dem Messer herumlaufen. Auch die brauchen wir im Übrigen nicht. Daher unser innenpolitisches Interesse. Unser innenpolitisches Interesse sagt uns daher, dass wir Israel näher stehen als irgendeinem Mullah-Regime, das den europäischen Terror finanziert. Daher unser innenpolitisches Interesse, die Terroristen auch auszuschalten. Daher auch unsere Nähe zu Israel in dieser Frage. Und da bin ich bei Eva Schütz. Das würde ich allen europäischen Staaten empfehlen, sich nicht aus dem Antisemitismus heraus plötzlich an den Hals der Mullahs zu hängen. Also was da von linksextremer Seite und von rechtsextremer Seite die letzten Wochen zu lesen war, Stichwort Bündnis Sarah Wagenknecht bis hin zu irgendwelchen Neonazis, da merkt man, dass der internationale Sozialismus, also der Kommunismus und der nationale Sozialismus, also der Nationalsozialismus des Herrn Schickelgruber, Vulgo Adolf Hitler, sehr nahe beieinander sind, wenn es um Israel geht, beziehungsweise um das jüdische Volk. Da mache ich nicht mit, sondern ich bin der Meinung, ja, der Islamismus gehört zurückgedrängt. Europa muss sich vor Islamisten schützen. Europa muss sich vor Islamisten in der Region, die eine Atomwaffe haben, schützen. Europa muss sich aber vor künftigen 3 Millionen Islamisten aus Afghanistan oder aus Syrien oder sind nicht alles Islamisten, aber einige davon oder sozusagen viele, vor denen auch schützen. Das heißt, jetzt kommt das zweite innenpolitische Interesse von mir zum Tragen, das ich in der Außenpolitik formuliere. Das erste, wir stehen zu Israel. Das zweite, wir wollen weder Syrer und noch keine Afghanen, auch keine Iraner aus der Region, die durch eine Destabilisierung wieder nach Europa schwappen. Zumal wir wissen, dass Saudi-Arabien in 10 Jahren exakt 64 Flüchtlinge aufgenommen haben. Daher der zweite Punkt, Grenzen in Europa schützen. Keine Maus kommt herein. Und das wäre jetzt die Hausaufgabe der Europäischen Union, unserer nationalen Politiker, dafür Sorge zu tragen, dass egal was im Iran passiert, Europa nicht wieder der nützliche Idiot ist und in die Ziehung kommt. Und der zweite Punkt wäre es, schon jetzt darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn die Erdölpreise in die Höhe schnellen. Ist die österreichische Bundesregierung bereit, wie vor 2 Jahren Ungarn, die Treibstoffpreise zu deckeln oder wie Spanien, Kroatien? Oder schlafen Sie in der Pendeluhr? Oder schreiben Sie irgendwelche außenpolitischen Depeschen bei der putzfrei im Außenministerium, die EK Schwanz weltweit liest? Ich erwarte mir von einer Regierung, dass sie sich schützend vor das österreichische Volk stellt.
Ja, viele Fragen, die jetzt die Gerald Gross aufgeworfen hat. Wir werden Antworten suchen, aber mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Fahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, ob dieser Erstschlag der Amerikaner gegen den Iran, gegen die Atomanlagen jetzt hochriskant war oder die einzige Möglichkeit, wirklich die Mullahs in Teheran zu stoppen. Wie der Konflikt ausgehen wird, können wir jetzt nicht beantworten, aber eines ist klar. Die Welt wird momentan durch militärische Stärke regiert, Politik als solches und Diplomatie. Wir werden mehr oder weniger vorgeführt. Die US-Administration hat klipp und klar gesagt, das, was die Europäer machen, ist naiv. Und umgekehrt hat der deutsche Kanzler Friedrich Merz gemeint, die Israelis, aber jetzt auch die Amerikaner, erledigen für uns die Drecksarbeit im Iran. Was ist los mit den internationalen Organisationen? Wir haben in Wien die Atomenergiebehörde, wir haben die UN hier in Wien-Donaustadt sitzen. In Genf gibt es ebenso eine große UN. Wir haben die OSZE. Irgendwie hat man den Eindruck, es wären das viele tausende Beamte, die aber nichts weiterbringen. Ist das so, Frau Schütz?
Naja, ich glaube, da muss man differenzieren. Bei der Atombehörde, die ja in Wien ansässig ist, glaube ich, geht es in erster Linie darum, dass man sich anschaut, hat das irgendwelche, sozusagen haben auch die Bombardierung dieser atomaren Aufbereitungsanlagen jetzt irgendwelche Anstiege an Strahlung etc. Also da muss man, glaube ich, jeder Organisation auch ihren entsprechenden Zweck zuordnen. Was man schon sagen muss, ist, dass die UN als Friedensvermittler aufgrund einer sehr deutlichen Positionierung, vor allem im Nahostkonflikt, ihre Vermittlerrolle doch massiv verloren hat. Sie hat sich ja da schon auch auf die Seite der Palästinenser zum Teil gestellt und offenbar hat Israel und auch die USA da ein bisschen den Glauben in die Vermittlungsfähigkeiten der internationalen Organisationen verloren und bedient sich dieser Dienste sozusagen nicht mehr und schlägt jetzt selber los. Auf der anderen Seite muss man sagen, was ich nicht ganz verstehe, es sollte schon in unserem Interesse, im Interesse der westlichen Welt, im Interesse aller sein, dass der Iran keine Atombombe hat. Also man kann jetzt natürlich dann noch sehr lange über Sanktionen etc. verhandeln, wenn aber der Iran in der Zwischenzeit permanent Uran anreichert, um dann eine entsprechende Atombombe bauen zu können, dann wird uns das halt auch nichts nützen, weil der Iran vermutlich nicht wartet, bis wir fertig vermittelt haben. Also da sind einfach die internationalen Organisationen in Anbetracht der Bedrohungslage und in Anbetracht der Eskalationsspirale, die es zurzeit gibt, einfach ein bisschen zu behäbig und zu langsam und auch eben nicht so positioniert, dass man sagt, okay, man ist ja auf der Seite Israels, man will keine Atombombe im Iran, das traut man sich nicht. Da gibt es natürlich auch viel zu viele verschiedene nationale Interessen, um das wirklich eindeutig zum Ausdruck zu bringen. Und da ist man zögerlich und sehr zögerlich, glaube ich, darf man jetzt in dem Fall nicht mehr sein, sonst wird es eine Atombombe im Iran geben. Und ich weiß nicht, wie sich die westliche Welt dann dagegen schützen wird. Natürlich kann man dann zurückschlagen, den Iran auch in Schutt und Asche legen, aber das ist ja wahrscheinlich nichts, was irgendjemand möchte.
Also doch Politik durch Stärke und nicht durch Diplomatie, Herr Groß.
Naja, ich bin der Meinung, jedes sinnlose Gespräch ist wichtiger und jede sinnlose und erfolglose Verhandlung ist wichtiger als eine abgeschossene Patrone. Nur irgendwann sind auch die sinnlosen Gespräche und die erfolglosen Gespräche zu Ende, wenn man sieht, dass der Verhandlungspartner in der Zwischenzeit seine Waffe lädt. Das heißt, wie lange ist ein diplomatisches Gespräch sinnvoll, wenn man am Ende draufkommt, dass man nichts erreicht, dass man zu keinem Kompromiss kommt, dass der Konflikt nicht getilgt werden kann oder in einem Kompromiss aufgeht? Wenn wir auf die großen Krisen der letzten fünf Jahre blicken, also Iran, der jüngste, Gaza, zweitjüngste, Ukraine, der älteste der vergangenen 4 Jahre, dann sind alle drei Kriege und alle drei Krisen das Ergebnis des Scheiterns der Diplomatie. 20 Jahre lang hat man in Russland, der USA, der Europäischen Union darum gerungen, in Wahrheit die NATO-Osterweiterung zu verhindern, die Maidan-Kiste von 2014 irgendwie zu verdauen, den Zugang Russlands, Schwarzmeerflotte, Krim-Insel in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen. All das ist in Wahrheit gescheitert. Am Ende hat der vormalige US-Präsident Joe Biden in der Ukraine-Situation nicht einmal mehr die Briefe von Wladimir Putin beantwortet. Die Antwort war dann, wie gesagt, Krieg. Kein Mensch will diesen Krieg. Dasselbe haben wir im Übrigen im Gaza-Konflikt. Wir sehen seit Jahrzehnten, dass die Zwei-Staaten-Lösung nicht funktioniert. Wie viele Treffen willst du sonst noch machen, 45 Jahre, nachdem im österreichischen Bundeskanzleramt sich Golda Meir mit Bruno Kreisky wechselweise mit Yassir Arafat getroffen hat? Seit dem Zeitpunkt haben in Wahrheit die Gespräche nichts gebracht. Der Terror, die gegenseitige Provokation ist weitergegangen. Sei es auf der einen Seite die Siedler gewesen, sei es auf der anderen Seite der Terrorismus von den Islamisten, von den Palästinensern ausgehend. Und die Iran-Frage, Entschuldigung, mit Verlaub gesagt, wir in Wien waren Sitz der Atomgespräche mit dem Iran unter Vorsitz oder unter Einladung des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Jetzt frage ich mich, was hat es gebracht, außer viele Hotelspesen für das vornehme Hotel am Ring? Am Ende nichts. So, und irgendwann ist es dann leider an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Und wir haben nun mittlerweile eine personalpolitische Situation an der Spitze der USA, wie aber auch an anderen Systemen, staatlichen Systemen, wo es Politiker gibt, die dann sagen, gut, es ist lang genug gesprochen worden, dann werden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Ich sehe die Bombardierung der USA, der Atomanlagen im Iran noch nicht als Kriegserklärung. So, Kriegserklärung würde bedeuten, A, Amerika überzieht den Iran mit Bombardements, zweitens, es kommt zu einem Eindringen auf iranisches Staatsgebiet, auch mit Bodentruppen, dann haben wir den Krieg. Dann ist der Flächenbrand da, dann ist die Hütte in die Luft gegangen, würde ich sagen. Derzeit hat es eine unschöne militärische Korrektur des iranischen Atomprogrammes gegeben. Die Iraner steigen in Zukunft wieder auf Wärmepumpe um. Das wollen ja alle Klimawandelgespenster. Also ich glaube, die Iraner können dem folgen. So, solange es jetzt nicht zu weiteren Provokationen kommt, kann es ja sein, dass alle ein wenig munterer geworden sind und sich an einer dauerhaften Lösung beteiligen. Und wenn die dauerhafte Lösung nicht kommen kann, dann wird es halt irgendwann wieder duschen. Das ist recht einfach. Ich habe kein Verständnis dafür. Ich habe einbegleitet. Wie gesagt, jedes sinnlose Gespräch ist mir lieber als eine verschossene Patrone. Aber am Ende ist es die Macht des Faktischen. Es ist die Realität.
Ja, aber Sie glauben nicht daran, dass man eben genau diese internationalen Organisationen, sei es sogar die Europäische Union, in irgendeiner Form neu erfinden könnte, umstrukturieren könnte oder vielleicht an der Spitze der Vereinten Nationen Herrn Guterres, der sich ja ganz klar gegen Israel positioniert hat, dass man einfach einmal darüber nachdenkt, ob man da andere Personen an die Spitze stellt.
Dann sollten aber diese Personen, die an der Spitze dieser Organisationen stehen, weniger ihre Ideologie und ihre Parteipolitik leben, sondern mehr ihre Funktion. Der Herr Guterres ist in Wahrheit portugiesischer Linksextremer, ja, der bereits damals vor 25 Jahren federführend war in der Sanktionskriegspolitik gegen Österreich. Der Herr Wendl ist ja schon lange genug auf der Erde, dass er sich an den Herrn Guterres und die Sanktionen gegen Österreich erinnern kann. Das ist ja kein neutraler Vermittler. Das ist ja ein billiger Parteisekretär vom ZK der KPDSU der Sowjetunion. Das ist ein linksextremer Antifant. So, der hat halt seinen israelbezogenen Antisemitismus, den er auslebt. Wie soll man so einen Typen überhaupt noch ernst nehmen? Wie soll man multilaterale Organisationen wie die WHO ernst nehmen, die gemeint hat, nationale Pandemiepolitik zu machen? Die USA sind ausgestiegen, mehrere andere Nationen werden folgen. Wie soll man den Haag ernst nehmen, die allen Ernstes einen internationalen Haftbefehl gegen 2/3 der israelischen Regierung und im Übrigen auch Moskau ausstellen? Am Ende ist Ungarn ausgetreten. So, und je öfter solche multilateralen Organisationen einen Fehler machen, umso mehr werden sich Menschen davon abkehren. Wobei ja diese Situation, da wird es ja spannend. Also der Haftbefehl gegen Putin und der Haftbefehl gegen Netanyahu sind insofern sehr spannend. Wie willst du denn mit Leuten verhandeln, wenn du gegen sie einen Haftbefehl ausstellst? Also man sieht, diese Institutionen haben ihre Wichtigkeit nach 45 gehabt, als Konklusion nach dem Zweiten Weltkrieg, aber offenbar haben sie sich aufgrund eigener Idiotie und Ideologie der handelnden Personen selbst in die Luft gesprengt. Gratuliere den Vereinten Nationen.
Also neu erfinden, neu gründen oder darüber zumindest nachdenken, wie eben neue Stoßrichtungen ausschauen könnten, die wegführen eben von der Politik der militärischen Stärke. Frau Schütz.
Ja, ich würde sagen.
Naja, also am Ende des Tages ist jeder Konflikt, läuft dann auf zwei Parteien hinaus. Natürlich sind Vermittlungsversuche, wie du es gerade gesagt hast, jedes Gespräch ist sinnvoll. Aber am Ende wird immer die Realität siegen und die USA sind eben die Macht der Welt mit Abstand. Und zwar, ich glaube, um das dreifache höhere Militärbudget wie jedes andere Land auf dieser Welt. Und wenn da ein Konflikt kommt, dann wird sich am Ende der Stärkere durchsetzen. Natürlich sind Vermittlungsversuche immer sinnvoll, aber solange das eigentlich dann von tages- oder parteipolitischen Prägungen auch mitgetragen ist, macht wenig Sinn. Und Guterres ist ein gutes Beispiel mit seiner Anti-Israel-Haltung. Was möchte der vermitteln? Da verstehe ich schon Benjamin Netanyahu, der sagt, Entschuldigung, aber die Vermittlung dieser Institution mehr oder weniger pfeifig, weil da wird einfach nichts rauskommen. So hat sich ja Guterres auch im Vorfeld bereits positioniert. Und wenn dann solche sozusagen überhaupt keine Objektivität bzw. solche Strömungen in diesen Organisationen vorherrschend sind, dann wird Israel und auch die USA, die eben das größte Interesse jetzt daran haben, dass der Iran keine Atombombe hat, werden sich damit nicht mehr auseinandersetzen, sondern werden sagen, wir warten jetzt einfach nicht länger, wir warten nicht auf die Vermittlung des Herrn Guterres und in der Zwischenzeit bastelt der Iran eine Bombe, sondern wir schlagen jetzt einfach zu und genau das ist jetzt passiert.
Ja, es sind spannende Themen, die auf uns warten, aber auch in Österreich und darüber möchten wir nach einer weiteren kurzen Werbepause sprechen.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Die Welt braucht neue Institutionen. Die Vereinten Nationen sind zahnlos geworden, auch OECD und teilweise auch die Europäische Union werden weltpolitisch eigentlich nicht mehr wahrgenommen und vor allem ernst genommen. Doch jetzt nach Österreich. Wir sind in der Woche mit dem Schulschluss und Schulschluss bedeutet auch Zeugnisverteilung und wir brauchen auch Zeugnisse für die österreichischen Politiker. Was hat der Flotte Dreier eigentlich in den vergangenen Monaten gebracht? Mehr als 100 Tage ist die Regierung im Amt. Stocker regiert ruhig. Die Außenministerin scheint manchmal sehr aktiv zu sein, erfolgreich steht dahingestellt und Vizekanzler Babler sorgt mit seiner, naja, sagen wir so, Affäre um die Beraterhonorare auch im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Wie bewerten Sie die österreichische Bundesregierung, Frau Schütz?
Ja, also zuerst muss ich mich mal bemühen, dass ich alle Mitglieder aufzählen kann und dass, obwohl wir uns viel mit diesen Themen befassen, mag jetzt vielleicht meiner Ignoranz geschuldet sein, aber nicht alle sind bis jetzt über die Maßen in Erscheinung getreten. Christian Stocker fand ich immer als jemanden, der recht ruhig und besonnen agiert und in der Situation prinzipiell, finde ich, nicht ganz unpassend ist. Also dem würde ich zumindest in einem Notensystem, sagen wir mal 1 bis 5, eine 3 geben. Andreas Babler, von dem hört man eigentlich nichts, außer dass er sich mit dem Song Contest-Sieger JJ im Flugzeug trifft und Beraterhonorare ausgibt, wobei mir nicht ganz klar ist, wofür diese Beratung stattfindet, weil der Erfolg ist extrem überschaubar. Also da kann man natürlich sagen, besser, man hört nichts von ihm, als man hört irgendwas von ihm, aber das, was man hört, ist halt auch nicht sonderlich positiv. Also da wäre ich bei einer 5 und Beate Meindl-Reisinger, die tut zumindest was. Ne? Nur das, was sie tut, macht nicht immer Sinn und es macht nicht immer den Eindruck, wie wenn sie das besonders gut überlegt hätte. Antrittsbesuch bei Zelensky, einen nicht ständigen Sitz in der UN, darüber kann man alles diskutieren, wie sehr sie das Wohl der Österreicher und auch die österreichische Neutralität da im Auge hat, auch darüber kann man diskutieren. Also da wäre ich jetzt mal bei einer 4.
Ja, Herr Gross, ich will Sie jetzt nicht zwingen, alle Namen der Staatssekretäre und Regierungsmitglieder aufzuzählen. Ich glaube, das kann momentan in Österreich keiner. Wirklich populär in der Öffentlichkeit ist ein Neos-Politiker, Herr Schellhorn. Ja, er steht immer wieder in der Zeitung, allerdings nicht immer positiv beleumundet. Wie sehen Sie jetzt die Performance der Regierung?
Mit Blick auf die Regierung können wir feststellen, es ist die größte Regierung, teuerste Regierung, die dümmste Regierung, die zerstörerischste Regierung, die schlechteste Regierung. Jeder, der glaubte, dass das Duo Werner Kogler und Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg, dessen Stammbaum bekanntlich ein Kreis ist, oder auch Karl Schmähammer, der Kommunikationstrainer mit Sprachsperre, die schlechteste Regierung gewesen wären, der irrt, es geht immer noch ein Stückchen schlechter. Und das erleben wir gerade. Das erleben die Kinderbetreuungsgeldbezieher, deren Kinderbetreuungsgeld nicht inflationär angepasst wird, obwohl wir vielleicht durch die Erdölkrise im Iran demnächst wieder eine Inflation von 5 bis 10% bekommen. Das erleben die Pflegegeldbezieher, die auch keine Erhöhung bekommen, daher sich immer weniger Pflege leisten können, obwohl wir 500.000 Pflegegeldbezieher in unserem Land haben. Also Menschen, die darauf angewiesen sind, um ihr tägliches Leben menschenwürdig zu organisieren. Das erleben die Pensionistinnen und Pensionisten, die nun im Juni ihre Bescheide vorgeschrieben bekommen haben und einmal 250 Euro dafür abdrücken, dass die Regierung die Banken 5 Milliarden Euro weiterhin geschenkt hat. Und dann sehen wir noch einzelne Faktoten, um nicht zu sagen Idioten in der Regierung, also einen intellektuell nie aus der Rolle des Bürgermeisters von Dreiskirchen hinausgewachsenen Hobbyjäger aus Dreiskirchen, der im Fernsehen zum Besten gibt, dass er zwar nicht weiß, dass er 22 Kommunikationsmitarbeiter hat, aber die Vorbereitung auf die Pressestunde 6.000 Euro kostet. Nur noch einmal, auch wenn er 1 Million hinlegt, der Andreas Babler mit Steuergeld, er wird deswegen nicht intelligenter und rhetorisch brillanter, sondern er bleibt das, was er ist. ein Schwein bleibt auch in einem Pferdestall ein Schwein. Das ist so, das ist reine Biologie, das ist Faktum. Ich entschuldige mich bei allen Schweinen bei der Gelegenheit.
Im Übrigen, die sind übrigens hochintelligent, gell?
Sind das im Übrigen hochintelligente Wesen, genau das möchte ich auch sagen. Ich liebe Schweine, vor allem dann, wenn sie am Teller landen. Also ich bin ja kein Veganer, wie wir wissen. So, dann haben wir noch den Herrn Schellhorn, der zwar, glaube ich, ein Laufmeter ist, gleich hoch wie breit, aber unbedingt einen A6 braucht, weil seine Schweinsfußerl nicht ins Auto hineinpassen. Also jetzt hat er zwei Dienstwegen. Dann haben wir eine Außenministerin, die hat sie jetzt mit Serbien angelegt, mit Ungarn angelegt, also mit allen unseren Nachbarstaaten legt sie an, aber sie glaubt, sie kann einen Krieg im Iran lösen. Gut, sei es drum, die ungefähr vom Intellekt her ähnlich aufgestellt ist wie Annalena Baerbock, wobei sie stottert nicht. Das muss man bei der Gelegenheit ihr zugestehen. Aber ansonsten gleichzeitig eine Irrfahrerin ist. Und dann haben wir den lustigen Buddha im Kanzleramt, der den ganzen Tag schweigt, so wie die allwissende Müllhalde aus den Fraggles.
Die kennen ja die Zuschauer nicht mehr, Gerhard. Also, das kennen nur mehr wir, die Fraggles.
Nein, aber unsere Zuschauer überhalten ja auch Zeit für Zeit. Also so ist es ja nicht. Also das ist diese Regierung. So, wirtschaftlich sind wir Schlusslicht in Europa. Einen Wirtschaftsrückgang haben wir von 0,5%. Arbeitslosigkeit von mehr als 400.000 Arbeitslosen. Das Budgetdefizit von 55 Milliarden Defizit noch immer nicht hereingeholt. Ein Defizitverfahren bekommen wir. Die Zinsen werden steigen. Die Inflation wird wieder angeheizt. Also mit Verlaub gesagt, ich weiß nicht, Eva, wie du auf dieses Genügend kommst. Das ist ein klassisches Nicht-Genügend. Normalerweise fliegen solche Leute von der Schule. Und zwar wegen Hoffnungslosigkeit. Die werden der Schule verwiesen wegen zerstörerischer Umtriebe. Solche Leute nimmt man nicht einmal in einer Schule. Ja? So, ja. Also, da komme ich auf einen Sechser, wenn es den geben würde.
Ja, das ist natürlich. Also wir warten auch ab auf die großen Projekte, die angekündigt wurden. Industriestrategie, Energiestrategie, Bildungsoffensive. Wir sind jetzt ja noch nicht ganz, oder ich, du schon, aber ich bin jetzt noch nicht ganz hoffnungslos, dass da doch noch etwas kommt, dass man da doch noch in die Gänge kommt natürlich. Und das haben wir ja schon vor dieser Koalitionsbildung des Öfteren in dieser Sendung gesagt. Es sind sehr unterschiedliche Interessen, sehr schwer unter einen Hut zu bringen. Und dieses sehr langsame Tempo dieser Regierung ist jetzt nicht nur auf die Unfähigkeit der einzelnen Protagonisten zurückzuführen, sondern auch auf die ideologischen Gräben, wo man natürlich nur sehr, sehr schwer Kompromisslösungen finden kann. Deswegen ist das auch das Ganze etwas schleppend und etwas lebend. Aber ich bin ein optimistischer Mensch und gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir in den nächsten Monaten doch noch größere Lösungsansätze präsentiert bekommen.
Ja, dann danke ich vielmals, Herr Eva Schütz und Gerald Groß, für diese Analyse. Gerald Groß mit einer schonenden Abrechnung mit der Koalition und Frau Schütz doch ein wenig sanfter. Und ich möchte Ihnen eigentlich nur sagen, Österreich ist ein tolles Land mit guten Menschen drin. Danke vielmals für diese Diskussion.